Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim Pioneers of Education Online Symposium. Und heute bei mir zu Gast ist Bernd Mumbach. Herzlich willkommen, Bernd.
Hallo, Silke.
Bernd, du bist Leiter einer, früher hieß das Förderschule, jetzt heißt Sonderpädagogisches Förder- und Beratungszentrum. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt.
Passt.
Kannst du es gleich nochmal ergänzen. Du bist aber auch sehr aktiv in der Lehrerweiterbildung und in der Schulentwicklung. Und ich glaube, Entwicklung ist so auch dein Thema. Also wie gute Entwicklung gelingt, das machst du zum einen direkt an deiner Schule. Potenzialentfaltung ist für dich ein wichtiges Thema. Und gibst es aber auch an andere Lehrkräfte weiter. Und was mich zuerst mal interessiert ist, wie kommst du dazu, genau diese Arbeit zu machen und aus was genau besteht diese Arbeit?
Ach, wie ich dazu kam, ist eine lange Geschichte, aber irgendwie war es auch immer so, dass ich Dinge entdeckt habe für mich und mein Leben, weil ich irgendwie auch ein Suchender bin, suchend nach der Wahrheit, sage ich mal, dem Echten. Und immer wenn ich Dinge entdeckt hatte, die für mich wichtig waren und entdeckt hatte auch, wie kann man diese Dinge in meinen Beruf als Lehrer in der Schule übertragen, da kamen auch zeitgleich immer hinterher irgendwelche Fragen, Aufträge, sodass ich das, was ich gelernt hatte, mit der Umsetzung auch gleich wieder in meinen Beruf einbringen konnte. Und so hat sich es immer weiter fortentwickelt. Über diesen Weg habe ich dann auch ganz, ganz viele Menschen kennengelernt und wichtige, bekannte Menschen kennengelernt. Und so hat sich mein Weg immer in die Richtung begleitet. Das war Entwicklung. Ich habe manchmal gar nicht so sehr viel dazu getan, außer nur offen zu bleiben, zu gucken, was ist wichtig. Und dann die Anregungen und die Aufforderungen, die sich gezeigt haben, denen nachzugehen. So fing vor über 15 oder 20 Jahren schon an, zum ersten Mal so eine zaghafte Fortbildung zum Thema Umgang mit herausforderndem Verhalten, damals ist es noch anders zu geben, in einer kleinen Gruppe von 5 oder 10 Lehrern, die mal wissen wollten, was da los ist. Ich habe es ja auch mal studiert, Lehramt für Sonderpädagogik, Schwerpunkt verhaltensgestörten Pädagogik, so hieß es damals noch. Immer noch heißt meine Qualifikation heute so Lehrer für Verhaltensgestörte. Sagt man heute nicht mehr. Ja, und von da aus hat sich immer mehr verfeinert. Und irgendwie der große Bruch, sage ich mal, der Durchbruch kam, als ich vor circa 7, 8 Jahren gefragt wurde von der Landesakademie Fortbildung hier in Baden-Württemberg, ob ich nicht Lust hätte, einen Kurs zu machen zum Umgang mit besonders herausforderndem Verhalten, weil das in der Planungssitzung vom Kultusministerium als das Top-Thema gesehen wurde und eine Fortbildung für alle Kinder, deren Verhalten jenseits von Dingen liegen, die mit Verstärkerprogrammen noch zu erreichen sind und der Lehrer auf sich zurückgeworfen wurde. Ich fand es interessant. Ich habe das gemacht und in den letzten 7, 8 Jahren, wie gesagt, ist die Fortbildung so groß geworden, dass ich auch aus dem Stand raus quasi 4, 5 Module, 3 Tage bieten könnte, weil das einfach so groß geworden ist. Die Materialsammlung, die Fülle von dem, was man tun kann als systemisch denkender Mensch, um mit herausforderndem Verhalten umzugehen.
Genau, du bist ja auch ausgebildet in systemischer Pädagogik. Was genau versteht man unter systemischer Pädagogik? Vielleicht fangen wir damit nochmal an.
Ja, also systemische Blickweise ist ja eine Sache. Ob es jetzt in der Pädagogik oder Therapie stattfindet, ist nachher wiederum die Ausprägung. Wo bringe ich es ein? Wo setze ich es um? Systemisches Denken an sich ist schon fast 100 Jahre alt mittlerweile und bedeutet eigentlich, dass wir, wenn wir in die Welt rausschauen, die Menschen nicht mehr nur anhand ihrer Merkmale beurteilen, sondern anhand der Beziehungen, die sie mit anderen eingehen. Also dass wir alle Menschen ja nicht im luftleeren Raum geboren sind und so und uns dort verhalten, sondern wir sind immer in einem sozialen Bezug zu anderen Menschen. Und unser ganzes Verhalten ist abhängig davon, wie die Beziehungen zu anderen Menschen beschaffen sind. Und so verhalte ich mich als Lehrer anders als Schulleiter, anders als Vater oder anders als Partner. Und trotzdem bin ich immer ich. Was natürlich, wenn man das dann anerkennt, dass es im Verhalten immer eine Relativität gibt in Abhängigkeit der Beziehung, muss ich auch meinen eigenen Part, meine eigene Rolle innerhalb der Beziehung reflektieren. Und so kommen wir halt, von da aus ergeben sich dann wie bei einem Baum viele Zweige, die alle einen systemischen Stamm haben. Und das jetzt ist, dass wir einfach wissen, Wissen ist immer nur eine Konstruktion im Gehirn und nie eine objektive Tatsache. Beziehungen gestalten sich immer aus, aufgrund der Menschen, die an der Beziehung beteiligt sind. Und von da aus geht es in viele Richtungen. Aber systemisch heißt immer, wir sehen nicht mehr den Menschen einzeln, wir sehen ihn in seiner Beziehung. Und bei vielen Menschen ein Wirkungsgefüge von verschiedenen Beziehungen. Alles, was darin passiert, ist immer nur in diesem einen Kontext zu verstehen. Das wäre mal so grob übers, was eigentlich Unterschied zwischen systemisch und Gegenteil. Oder wie man früher so sagte, werden es monokausal Determinierte. Das ist ein großer Unterschied.
Naja, gerade wenn du von Kindern sprichst, die in der Schule auffallen durch ihr Verhalten. Das ist ja mittlerweile auch, wenn ich jetzt mal bei uns schaue, durch die Inklusion, ich höre das ja an vielen Schulen, dass dieses herausfordernde Verhalten Kollegen oftmals wie hilflos dastehen lässt, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen. Und manchmal, also diese Kinder bringen das mit, aber die bringen das ja nicht grundlos mit. Ja, das ist ja irgendwie... manchmal, wenn man dann die Familie kennt, dann versteht man auf einmal, dann macht dieses Verhalten Sinn. Ja? Und die Frage ist ja immer, wie gelingt, wenn wir uns fragen, wie gelingt Entwicklung, wie können alle Kinder im Prinzip, ne, so ein Schlagwort für unser Symposium dieses Jahr ist, jedes Kind, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, vor allem für die, die sie noch vor sich haben.
Ja.
Wie gelingt es dann? Also was können wir dazu beitragen?
Ja, also wenn es gerade um diese Kinder geht, die immer so diese herausfordernde Verhalten zeigen, liegt der Beitrag wohl einfach da, dass wir ihnen trotzdem einen Weg zu ihnen so, ihnen einfach zeigen, auch du bist wichtig. Und dass wir die grundsätzliche Fähigkeit, die ich finde, man als Lehrer können sollte, beim Umgang mit herausfordernden Schülern wird es umso wichtiger, elementar, aber generell wäre einfach die Fähigkeit, bei dem Kind zwischen Verhalten und Sein zu trennen. Und obwohl wir zu dem Sein direkt nie das Sein können wir nicht sehen, wir können es nicht herausschälen, machen wir das Verhalten weg und das Fühlen und das Denken und dann taucht der pure Mensch auf, das geht ja nicht. Und wir können uns nur über den Kontakt mit den anderen Dingen, eben Handeln, Fühlen, Denken, an das Sein herantasten. Dann versuchen, einen Kontakt von Sein zu Sein zu finden. Und dann geht es immer darum, systemisch auch gesehen, dass wir uns nicht als Lehrer gegen das Kind und sein Verhalten stellen, sondern dass wir uns im Sein verbinden und mit dem Sein gemeinsam das Verhalten anschauen. Immer mit der Idee dabei, das Kind zu stärken, damit es selbst über sein Verhalten entscheiden kann. Es wäre so, meiner Meinung nach ist es so eine Grundqualifikation, das zu sehen. Immer wenn ein Lehrer versucht, das Verhalten zu bekämpfen und das Kind unter Umständen auch als Kollateralschaden oder als Schuldigen zu nehmen, dann ist es so, dass nicht nur die ganze Beziehung verliert, der Lehrer verliert und eigentlich verliert das ganze Schulsystem, weil es ist ein Gegeneinander. Und im Gegeneinander, heutzutage gegeneinander verlieren eigentlich beide. Es geht darum, auf ein Besinnen von einem Miteinander. Und der Schüler stellt die Herausforderung, dieses Miteinander trotzdem zu gestalten. Das wäre meinetwegen eine andere Konnotation von herausforderndem Verhalten. Zu was fordert es eigentlich heraus? Und ein Punkt ist, die Herausforderung, trotzdem eine Gemeinsamkeit herzustellen, obwohl es sich auf der Ebene der bisherigen Schule, konkurrenzgeprägt, leistungsorientiert, inhaltsneutral, sage ich mal, Lehre ist ein bisschen zu krass, eine Verbindung zwischen den Menschen herzustellen. Eigentlich geht es ums Gleiche. Es geht um die Lebensbewältigungsfähigkeit der nächsten Generation. Und das ist nicht mal uneigennützig, weil die sollten ja unsere Rente verdienen.
Wie kommt es denn dann, dass zum Beispiel ein Lehrer bei dem gleichen Schüler sagt, mich fordert es nicht heraus, und der andere sagt, also mich total. Also wie, das kommt ja immer wieder vor, ja, dass die einen sagt, ich habe da ein totales Problem, der andere sagt, mich nicht.
Naja, wenn wir mal sehen, dass eigentlich nur ein gewisser Teil von uns und unserem Leben bewusst ist. Und vieles davon, vieles unserem Leben ist unbewusst. Und ich nenne es in meinen Fortbildungen immer, wir haben einen bewussten, hellen, geliebten Teil und einen unbewussten, ungeliebten, dunklen Teil. Und jeder Mensch hat diesen unbewussten, ungeliebten, dunklen Teil in sich, den Darth Vader, sage ich mal, im Lehrerzimmer. Und normalerweise lernen wir als Lehrkraft unserer Gesellschaft ja nicht, wie wir unseren ungeliebten, unbewussten, dunklen Teil annehmen können, sondern wir wollen ja eigentlich nicht so sein. Also kein Mensch will böse sein, trotzdem hat jeder Anteil in sich, wo er irgendwann schon mal böse war oder wo er mal gut hat oder wo er nicht so sein war, wie er sein will oder nicht mal so dachte, wie er eigentlich gern denken möchte und so. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit unseren unbewussten dunklen Teilen um? Und wir haben keine Kultur, in der wir diese dunklen, ungeliebten Teile integrieren, sondern wir sperren sie weg. Jetzt wissen wir ja, alles, was wir in der Psyche wegsperren, versucht sich irgendwie Weg zu schaffen nach außen. Das kann man bei einer Bierflasche, die man zumacht, dann blubbert die weiter und beim nächsten Aufmachen, dann ploppt es. Weil da einfach, es gibt systemisch gesehen auch so eine Tendenz, einen Willen zur Ganzheit. Also gehören auch meine ungeliebten, dunklen Anteile dazu. Und Lehrer, die zum Beispiel, ja genau, in dem Zusammenhang ist einfach so, dass diese Kinder mit ihrem Verhalten, wenn die in ihrem Verhalten etwas verkörpern, das auch in der dunklen, unbewussten Seite der Lehrkraft liegt, dann wird die Lehrkraft durch den Schüler was erinnert, was er an sich nicht mag. Und dann muss der Schüler deswegen aufhören, weil der Lehrer nicht an seine dunkle Seite erinnert werden mag. Und seiner Frage zurück würde ich einfach mal sagen, die Lehrer, die mit den Schülern keine Schwierigkeiten haben, die haben diesen Teil ihrer dunklen Seite bereits integriert und die anderen haben das noch nicht. Interessanterweise ist...
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Sorry, also, Geschichte erzählen. Also angenommen zum Beispiel, ich bin ein Lehrer, der selber ziemlich faul ist. In meiner Jugend, als ich Schüler war, Jahrgang 62, gab es Lehrer, die haben irgendwie zum 12. Jahr immer noch die gleichen Matrizen abgezogen, wurden immer blasser. Schüler haben dran gern gerochen, von daher war es in Ordnung. Aber eigentlich könnte man heute sagen, schon ziemlich faul. Wenn also dann ein Lehrer so auf diese Art und Weise faul ist, wobei das System auch diese Faulheit ja nicht bestraft und Überengagement eher noch bestraft, sondern als Faulheit, ist es so, dass wie der Lehrer zu seiner Faulheit stehen. Also mal als Beispiel, wenn ein Lehrer sagen würde, ich bin nicht faul, obwohl ich meine Unterrichtsmappe immer nur rausziehe, kopiere und dann ist gut und vorbereitet habe ich schon seit 5 Jahren nicht mehr. Und es kommt ein fauler Schüler, regt ihn die Faulheit viel mehr auf, als ein Lehrer, der sagen würde, klar bin ich faul, aber alle 3 Jahre mache ich eine neue Unterrichtseinheit. Dann ist der mit seiner eigenen Faulheit versöhnter als der andere. Und von daher macht der faule Schüler ihm nicht so viel aus als dem anderen Lehrer. Interessanterweise finde ich, in meinen Fortbildungen mache ich ja auch viel Fallbesprechungen, systemische Supervision und so weiter. Und dass man jeden Schülerfall auf 4 verschiedenen Ebenen bearbeiten kann. Und die erste Ebene wäre dann einfach nur, was macht das Kind und was kann ich dagegen tun? Die zweite Ebene wäre, in welchen systemischen Beziehungen ist dieses Verhalten eigentlich problematisch? Also wie ist es bedingt? Wenn einer dauernd einen Pullover anzieht, obwohl er am T-Shirt sitzen soll, könnte es daran liegen, dass er am Fenster sitzt und die Fenster ist einfach nicht richtig abgedichtet. Schon würden wir sehen, welcher äußere System, Schule, Familie, was auch immer, spielt dabei eine Rolle. Und auf der dritten Ebene schaue ich immer, wird es dann persönlicher? Da entscheiden Lehrer freiwillig, ob sie auf die Ebene gehen. Wo dann die Frage stellt, was an dem Verhalten ist eigentlich für mich problematisch? Und auf der vierten Ebene wäre es dann sein, wo suche ich Momente in meiner Biografie, wo dieses Verhalten auch schon problematisch war. Und jetzt vielleicht ich nur ein Echo erlebe. Und obwohl die dritte und vierte Stufe bei meiner Supervision immer freiwillige Sache der Lehrkräfte ist, abhängig von dem Vertrauen zur Gruppe, abhängig vom Vertrauen zu mir, merke ich in den letzten Jahren eine Tendenz, dass die Lehrkräfte ihre Probleme im Alltag immer mehr auf dieser dritten und vierten Stufe bearbeiten wollen.
Also eine Tendenz quasi dahin, sich doch das mal tiefer anzuschauen.
Genau.
Ein Wunsch, weil da liegt ja natürlich auch ein Heilungsaspekt drin.
Genau.
Je ganzer ich mich fühle, heil sein, gesund sein, hat ja was mit Ganzheit zu tun. Also wenn ich abgespaltene Teile von mir wieder integrieren kann, hat es ja was mit Gesundung zu tun.
Tatsächlich. Genau. Und so könnte man sagen, dass man sich eigentlich, wenn man für diese Richtung offen ist, kann man über jeden herausfordernden Schüler eigentlich dankbar sein, weil er einem hilft, einen Teil von dem zu sehen, wo ich noch gesunden kann. Und plötzlich habe ich zwischen dem Lehrkraft und diesem herausfordernden Schüler so ein richtiges Entwicklungsteam gegenseitig. Also nicht zu verwechseln. Ich mache ab und zu Fortbildung, das heißt, wir können doch nicht alles, was Schüler machen, gut finden. Darum geht es nicht. Aber es geht immer darum, ob ich ein Verhalten von einem Schüler, in welchem Kontext sehe ich das? Sehe ich es im Kontext seiner eigenen Entwicklung? Sehe ich es im Kontext der Entwicklung seiner Kompetenzen? oder sehe ich es im Kontext der gegenseitigen Entwicklung? Und wenn ich in den ersten beiden Sparten schaue, dann kann ich als Pädagoge professionell handeln. Wenn ich aber noch persönlich verstrickt bin, weil ich diesen Anteil von Verhalten nicht geklärt habe, dann bin ich nicht nur weniger pädagogisch, sondern hilft auch dem Kind nicht dabei, diesen Anteil bei sich auch zu integrieren. Mhm. So, mit diesem Blick also, dass jedes Verhalten auch mir helfen kann, wo ich heil werden kann oder wo wir, mal ein ganz großes Wort, sondern wo wir eine gemeinsame Selbstliebe entwickeln können, den zu nutzen, ist die große Chance und schafft eine andere Art von Verbundenheit.
Mhm. Und Zwei Aspekte habe ich da noch als Frage. Zum einen mehr kontextbezogen. Braucht man dafür mehr Zeit? Weil das ist natürlich immer die Frage. Also was braucht es dafür besondere Interventionen jetzt gerade mit einem Schüler? Ne? Das ist ja immer das, wo ich sage, ich habe ja keine Zeit, ich habe so viele Schüler, ja, die Aufmerksamkeit brauchen. Dieser Faktor. Und das andere ist Kompetenz. Also ich meine, du bist jetzt ausgebildet, du bist auch in systemischen Fragen ausgebildet, du bist durch deinen Beruf ausgebildet. Viele Lehrkräfte sind es nicht. Hm. Welche Kompetenz brauchst du denn an der Stelle? Was würdest du denn sagen?
Also erstmal zu der Frage der Zeit. Die Zeit ist die, die ich mir nehme. Also ich nehme, manchmal nimmt man sich auch Zeit, um den richtigen Lehrfilm nachts um 2:30 noch irgendeinen Kanal zu finden. Ist auch Zeit. Genauso könnte ich mir statt 3 Stunden Zeit für den richtigen Lehrfilm auch 3 Stunden Zeit nehmen für eine Innenschau, ob es eine Meditation ist oder eine Erklärung oder ein Encounter-Gespräch mit Kollegen oder Supervision, wie auch immer, um einfach zu gucken, okay, welcher Teil in mir ist der Teil, der eigentlich von dem Kind gerade gebraucht wird und den ich auch in mir habe und den ich selbst noch gar nicht angezapft und habe, noch nicht in Kontakt bringen kann. Mhm. Das ist die eine Seite. Natürlich gehört, es wäre die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit dem, was man hat und ist, Frage zu stellen und zu schauen, wer bin ich wirklich, von meinem Gefühl her, auch Dinge zuzulassen. Und dadurch natürlich, gibt es natürlich darüber hinaus dann weitere Techniken. Techniken wäre einfach eine systemische Gesprächsführung. Technik wäre weiterhin einfach eine Schulung eines systemischen Blicks. Eine Reflexion, eines immer weniger verhaftet sein in der monokausalen Zuschreibung. Es wären dann so gewisse Skills, Techniken, die man lernen könnte, wobei Systemiker sich immer gegen, doch Technik ist schon eher Methode, ist nicht, weil jede Methode, nur die Haltung, ohne Haltung ist die Methode noch nicht mal eine Methode. Also von daher Techniken, die ich auch im Richtigen einsetze. Und dann meinetwegen auch noch ein Sparringpartner, der mir hilft, weil die Verlockung, solche Techniken doch wieder monokausal zum Disziplinieren einzusetzen, ist einfach da. Es ist ein, wie soll ich sagen, wenn ich mich in den Teil hineinbegebe, wo ich sage, die Wirklichkeit ist konstruiert und besteht aus Beziehungen, muss ich ja anfangen, etwas davon, was ich dachte, was bisher wirklich ist und mich hält, verlassen. Und ich sehe jetzt keinen Sinn darin, manche Systemiker dann die Lehrer in dieses Loch zu stürzen. Jawohl, ich verstehe, nichts hält sie, nichts ist real, sondern ich sage, wir müssen aber gucken, was hält dich dann. So muss Hand in Hand gehen. Also wenn ich schon mir ein Glas Wasser einschenke und das Glas loslasse und die Flasche loslasse, um das Wasser zu nehmen, dann muss ich mittendrin was haben. Dass mir die Angst hat, wenn ich die Flasche loslasse, zum Glas greift, nimmt niemand das Glas weg, ich falle ins Leere, sondern wie gestalten wir das? Aber das ist ja wiederum eine Fähigkeit, die der Entwickler, der Fortbildner, also ich in dem Fall, einfach hat. Mhm. Also von daher diese beiden Sachen, einerseits diese Techniken im Prinzip von auch Anwenden von Reframings-Techniken, wie deute ich ein Verhalten um, wie gebe ich dem Schüler auf einer anderen Weise die Hand, wie rege ich ihn dazu an zur Reflexion, wie gehe ich in Richtung als Empowerment-Mensch vor, dass ich das Sein stärke, damit das Sein über das Verhalten größer als das Verhalten ist, nicht umgekehrt oftmals. Und zum anderen als Skill, als Vorbereitung, die innere Haltung zu überprüfen und zu gucken, passt die Haltung zu meinem Handeln? Mhm. Dient sie dem, was eigentlich geht? Wie du sagst, Entwicklung, glückliche Kindheit, auch rückwirkend oder fortwärts. Für die einen rückwirkend, für die anderen noch vorhin liegend. Und das sind wir auch eigentlich im Team.
Bleiben wir mal bei dem Thema glückliche Kindheit. Kindheit hat sich verändert. Die Bedingungen, unter denen Kinder heute aufwachsen, bevor sie oder die Zeit, bevor sie in die Schule gehen, das hat sich verändert. Was siehst du denn da als Bewegung oder als Beobachtung oder kannst du da erkennen, was sich da gesellschaftlich auch verändert hat, was einen Einfluss hat?
Ich kann nicht immer nur zu meinen persönlichen Wahrnehmungen ausgehen. Ich habe mal irgendwann vor langer Zeit gelesen, auch schon bevor die große Digitalisierungswelle kam, dass sich die Optionen vergrößert haben, aber der Zwang, sich zu entscheiden, trotzdem stärker geworden ist. Und das Leben, wie es sich uns darbietet, ist ja eine Fülle aus Sinneswahrnehmungen. So fünf Sinne: hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Und Kindheit geschieht oft so, dass gerade diese primären Gefühle wie fühlen etwas hinten dran gehen. Also ich immer diese Bilder sehe, wenn dann, Gott sei Dank hatte ich so eine Kindheit, da stehen dann zwei im Matsch, gegenüber so eine Kindheit sitzen drei von heute im Smartphone. Ist einfach Schwarz-Weiß-Malerei, aber die Tatsache, wie viele Kinder digital vernetzt sind, die Zahlen gibt es, und dass man am PC, am Smartphone keine Primärerfahrung hat, ist einfach Gegebenheit. Ich kann ein Handy überhaupt nicht ins Wasser tunken, es ist kaputt. Also ist das schon mal, und ich habe mal einen Vortrag gehört, an der PlayStation braucht man keine Gummistiefel. Richtig. Also vielleicht zum Beispiel, wir haben so, dass die Primärerfahrungen einfach fehlen, dass wir auch eine Kultur haben, in der wir auch, also dass die Eltern schon direkt Angst entwickeln, Kinder könnten eine Primärerfahrung machen. Wir haben bei uns in der Schule, ich bin Schulleiter von einer kleinen Schule, wir haben knapp 50 Schüler und 20 Meter entfernt ist eine Grundschule und auf dem gemeinsamen Schulhof gibt es so einen Teich. Und im Sommer, Sommer ist er trocken, im Winter, Frühling, Herbst ist er voll gefüllt und der ist ungefähr kniehoch. Und irgendwann gab es Diskussionen, dass wir die Kinder nicht mehr an diesen Teich lassen sollen. Und ich habe dann gesagt, wir Sonderschule lernen, finden Primärerfahrung wichtig. Ich werde es unseren Kindern nicht verbieten, an den Teich zu gehen, weil ins Wasser zu fallen, wenn ich aufgepasst habe, ist eine Primärerfahrung. Und Wechselklamotten haben wir immer da. Wenn nicht, packen wir ein Tuch drumherum, rufen die Eltern an, dann bringen die eins. Also ist eigentlich alles kein Problem. Aber für die Grundschule war es ganz wichtig, weil es können Eltern sein, wenn das Kind da reinfällt, holt sich einen Schnupfen, wird krank und stirbt an Lungenentzündung. Worst-Case-Gedanken. Also das war dann natürlich eine große Diskrepanz. Die Grundschule verbietet den Grundschülern, an den Teich zu gehen. Die Förderschule erlaubt sie ihren Grundschülern. Die andere Diskussion, wir Lehrer der Sonderschule werden aber nicht aufpassen, dass die Grundschüler nicht ins Wasser gehen. Und also das einzige Kind, das wirklich reingefallen ist, hat die Lehrerin aus Versehen reingeschubst. Also die Kinder beim Umdrehen, weil ein anderes Kind gefallen war. Die Kinder, und dann kann man noch ganz radikal sagen, wenn wir die Kinder von diesem Teich weghalten, nehmen wir ihnen die Verantwortung, die sie haben, auf ihr Leben aufzupassen. Da muss man nicht mal einen Korczak argumentieren, der sagt, jedes Kind hat Anrecht auf einen eigenen Tod. Und dann einfach diese Idee eines Rundumschutzes als Illusion den Kindern mitzugeben, finde ich fatal und fehlerhaft. Sondern jedes Kind sollte lernen, dass es auf sein Leben Acht geben muss, weil er eben kein Erwachsener ist. Als mein großer Sohn auf die Welt kam, 84, hatten wir die Geschichte von den Schrankspringkindern, die sagen, ich springe, und wenn die Eltern sie fangen, springen sie wieder. Wenn man sie fallen lässt, brechen sie das Genick. Und was ist dazwischen? Große Schwierigkeit. Also wo nehme ich den Kindern wirklich diese Primärerfahrung? Und aus Angst und Überversorgung mit Medien nehmen wir den Kindern oftmals die Primärerfahrung. Den Kindern macht es nichts aus, weil die sind total spaßig. Die haben genauso ihren Spaß vom Smartphone wie im Matsch. Die können nicht wählen. Aber sie werden mit dem Matsch nicht umgehen können, mit dem primären Leben.
Und das zieht sich als Entwicklungsdefizit durch?
Meiner Meinung nach. Es gibt ja Menschen, die sagen, es gäbe ein Naturdefizit-Syndrom, das fast wichtiger ist als ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. wir noch schauen können, was ist denn, wir schulen der Schule Denkfähigkeit, wir schulen aber kaum Fühlfähigkeit. Also die Fähigkeit, sich zu fühlen, seinen Körper zu fühlen, Beziehungen zu fühlen, die Natur zu fühlen. Und das fehlt. Ganz oft fehlt es. Natürlich kann man sagen, da gibt es eine Garten, und da kann man sagen, warum sind die Garten-AGs und warum sind die Posaunengruppen so voll? Natürlich gehen die Kinder auch in Schachgruppen, die gehen auch in eine PC-Programmiergruppe und eine KI-Gruppe. Aber dann kann man mal gucken, wie die Kinder wo sind. Und in den Wald- und Gartengruppen, das sind selbstvergessen.
Das heißt, wie würde denn dann zum Beispiel, ja, welche Kompetenzen müssen denn Kinder in Schule mitbekommen, damit Entwicklung gut funktioniert?
Also naja, eigentlich sollten die Kinder meiner Meinung nach, ich habe so eine Skizze für ein Buch, Lernziel Selbstliebe, oder Ich-Kompetenz könnte man es genauso nennen. Also einfach herauszufinden, das Leben als die Welt ist so groß, es gibt so viele Dinge zu entdecken und so viele Dinge zu erfahren. Und also die Fähigkeit in allem, was einem begegnet, Aspekte von sich zu finden und sich kennenzulernen, wenn man mit diesem und jenem Aspekt konfrontiert wird. Und es kommt immer auf einem selber an und die Beziehung, die man zu Dingen, zu Menschen herstellt, zu Gedanken, zu Konstrukten, zu Musikstücken, zu einer Art, sich zu bewegen und darüber sich kennenzulernen.
Das erinnert mich gerade, ich habe letztens mit Hartmut Rosa gesprochen über Resonanzpädagogik. Ja, das kommt mir jetzt, also es erinnert mich daran, was du gerade sagst. Ja, spannend. Ja, diese Beziehungsfähigkeit, das ist ja jetzt nun mal in der klassischen Lehrerausbildung nicht das Top-Thema Nummer eins.
Ja, leider.
Ja, das heißt, das müsste sich ja dann auch in der Lehrerausbildung verändern.
Ja, die Schwierigkeit ist nur, die ganze Lehrerausbildung, wie sie derzeit ist, als Fortführung unserer ganzen schulischen Ausbildung, geht ja auf den Erwerb von Techniken, von Credits. Und eine solche Art von Kommunikationsfähigkeit, auch innerer Kommunikationsfähigkeit, lässt sich nachher nicht mehr überprüfen. Also wo wäre der überprüfbare Fortschritt in der Fähigkeit, sich selbst transparent mitzuteilen? Ich war ja 3 Jahre lang, war ich mal hier in der Lehrerausbildung. Da gab es 3 Jahre für Grund- und Hauptschule in Baden-Württemberg, da gab es 3 Jahre lang ein neues Fach, das haben die ins Welt gerufen, das hieß Interdisziplinäres Lehren und Lernen, IDLL. Und dafür war ich Lehrbeauftragter. Und bei diesem Fach war das Besondere, dass es nicht benotet wurde. Und deswegen konnten manche Lehrkräfte ihre Unterrichts mitschauen, auch erst nach der Prüfung machen, weil es eh keine Note gab. Und da waren wir quasi wirklich frei. Und wir haben das 3 Jahre lang gemacht. Und wir haben dann innerhalb der Gruppe aller Lehrbeauftragten, wollten wir dann Kriterien entwickeln. Was machen wir zwischen blanker Wissensvermittlung und, wie hieß es damals, irgendwie esoterisch und Blabla. Wo ist das dazwischen? Und wir haben uns dann gehirnt und überlegt und haben dann angefangen, Fahrplan zu entwickeln. Und da wurde das Fach wieder abgeschafft nach 3 Jahren. Gab es nicht. Aber das war so ein Freiraum, wo wir solche Skills hätten festlegen können, wo wir die auch hätten lehren können, aber nicht benoten.
Ja, schade, dass sowas dann wieder, war ja eigentlich fortschrittlich, aber das wird dann quasi wieder eingestampft. Ja, das ist ja echt schade. Wenn du jetzt nochmal schaust, wenn wir so Richtung Zukunft uns bewegen, und wirklich schauen, wenn wir jetzt mal vorausgesetzt, also veränderte Arbeitswelt, Digitalisierung, du hast ja alle diese Dinge auch beschrieben. Wie müsste denn dann Schule gestaltet sein?
Ach je. Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird. Wir haben keine Ahnung. Es gab diesen bekannten norwegischen Schulentwickler Per Dahlin. Er wollte ein paar Bücher schreiben, dann ist er krank geworden. Er sagt, eigentlich müssten wir die heute in die Schule gehen, fragen, wenn sie 50 sind, was hätte der gebraucht? Und wir wissen nicht, wie die Schule weitergeht. Wir wissen nicht, welche Erfindungen morgen gemacht wird. Wir wissen nicht, welche Umweltbedingungen morgen passieren. Wir wissen nicht, welcher wie immer geartete Mensch morgen politisch nach oben ploppt und irgendwelche seltsamen Ideen hat. Wir wissen es nicht. Und von daher wäre, finde ich, eine schulische Entwicklung, eine schulische Ausbildung mit dezidierten Inhalten, die daraus entstehen, dass wir in unserem Kopf die Zukunft nur als fortführende Optimierung der Gegenwart betrachten, geht an dem, was die Kinder brauchen, vorbei. Du kennst ja vielleicht auch diese Bilder, wo sie im Jahr 2000 bei der Weltausstellung gefragt haben, die Welt im Jahr 2000, 1900, genau. Im Jahr 1900 gab es eine Weltausstellung, da haben sie die größten Visionäre gefragt, wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus? Da gab es diese Bilder mit Luftschiffen und fliegende Räuber und Polizisten an kleinen Propellern. Und hätten die damals gesagt, jawohl, das sind unsere Visionäre, so sieht die Welt im Jahr 2000 aus. Und hätten dann ein Bildungskonzept entworfen für die Menschen, die das in 2000 Jahren, in 100 Jahren das können, was auf den Bildern fixiert worden ist, dann wären diese Menschen im wirklichen Jahr 2000 nicht lebensfähig gewesen. Die hätten zwar super Luftschiffe lenken können, aber im Jahr 2000, ich habe noch kein Luftschiff, in keinem Gefahr. Ist nicht flächendeckend Beförderungsmittel der Menschheit. Das heißt, es gibt natürlich einen Grundkonsens von Kulturfähigkeiten. Das ist kein Thema. Aber ansonsten finde ich immer, dass Schule so aussehen muss, die Kinder dazu zu befähigen, dass sie mit dem, was kommt, egal was es ist, souverän in Verbundenheit mit sich und anderen zum Wohle der Menschheit umgehen können lernen. Und dann sind wir wieder bei dem Delors-Bericht, der einfach sagt, vier Säulen der Bildung, lernen zusammenzuleben, lernen Wissen zu erwerben, nicht Wissen direkt, lernen Wissen zu erwerben, lernen für das Leben und lernen miteinander zu sein. Das wären eigentlich die vier Grundfähigkeiten. Und diesen zu erwerben, lernen, diese Metakognition aufschließen, lernen für das Leben, was heißt wirklich relevant, und lernen miteinander zu leben, einfach die Fähigkeit, ja, kooperativ oder vielleicht sogar ko-kreativ, wobei wir da ein neues Fass aufmachen würden, Verbundenheit die Zukunft zu gestalten.
Wieso müssten wir ein neues Fass aufmachen für ko-kreativ?
Ja, weil Ko-Kreation immer so ein Wort ist, das immer so ganz, ganz, ganz oft ist, genannt wird und keiner weiß so richtig, was es ist. Jeder hat eine Vorstellung, manche haben sich beschäftigt damit, manche haben einen Vortrag von hier, von da, von dem gehört und so weiter und so fort. Und es wäre nochmal eine ganz, wir sind ja schon beschäftigt, überhaupt von der Konkurrenz in die Kooperation zu kommen. Und Kooperation immer noch bedeutet, wir schließen uns deswegen zusammen, weil wir zufällig das gleiche Ziel haben. Aber Ko-Kreation, losgelöst von einem zu erreichenden Zustand in der Zukunft, ist ja mal noch ein so. Es ist nett, das darüber zu wissen, aber da bedingt ja noch viel mehr. Wir können gerne noch ein paar Sätze verlieren. Aber eigentlich könnte man dann einen eigenen Talk über Ko-Kreation machen, aber müsste, glaube ich, jemand anderer. Ich bin ja erst dabei, mich so zu beschäftigen und zu gucken, wo sind die Möglichkeiten, das in die Schule zu bringen.
Ja, ich finde es auch spannend. Wir hatten gerade ein Zukunftsforum. Ein Zehntel der Schulen unseres Kreises macht sich jetzt auf den Weg, wirklich neue pädagogische Konzepte umsetzen zu wollen. Und ganz wichtig war dieses Forum und dass es auch bestehen bleibt und dass wir das installieren als Kreis, wo wir uns gegenseitig inspirieren können, dass ich nicht alleine gelassen werde. Schule, die sich auf den Weg machen will. Ja? Also die meisten Menschen, die Schule gestalten, die sind ja nicht taub oder nicht blind. Die kriegen ja ganz viel mit. Und es gibt ja auch schon gute Modelle und gute Ideen. Es passiert ja Gott sei Dank ganz viel. Aber dann dieses, ja, lass es uns nicht alleine machen. Lass uns dieses Forum ist wichtig. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen uns gegenseitig inspirieren für Ideen. Und wir wissen auch noch nicht alle, wie es nachher aussieht, ja. Aber diese Bereitschaft, sich zu öffnen, was gemeinsam zu gestalten. Und der Otto Schama, mit dem habe ich gestern, glaube ich, gesprochen, der spricht auch von diesem Education 4.0, also diesem nochmal in den nächsten Schritt Bildung zu sehen als eine Co-Kreation, wo ich als Lernbegleiter nicht mal mehr Coach bin, der da irgendwelche Ziele verfolgt, sondern dass wir gemeinsam, dass ich wie so eine Hebamme bin und bei einem Geburtsprozess dabei bin von einem Produkt oder einem Ergebnis, wo ich selbst noch gar nicht weiß, wie das aussieht. Ja. Also ich finde das ein super spannendes Thema und ich glaube, das ist auch, wenn wir in die Zukunft schauen, Bei den komplexen Herausforderungen brauchen wir auch Menschen, die gemeinsam denken, weil sie gemeinsam einfach schlauer sind. Ja.
Ja. Ich meine, manche gehen ja so weit zu sagen, wir befinden uns gerade einem Übergang wie vor ein paar Millionen Jahren die Einzeller. Also schließe ich mich mit dem Ziel, ein höheres Wesen zu entwickeln, zusammen und verliere deswegen meine Einzigartigkeit als Einzeller. Oder mache ich es nicht? Wir wissen noch nicht, wie viele Millionen Jahre lang sich die Einzeller dagegen gewehrt haben. Aber jetzt mal verglichen, leben wir gerade, wie die Menschen sich dagegen wehren, auch in die gleiche Verbundenheit zu kommen. Und die Idee dabei wäre einfach, beim ersten Mal müsste man es nur probieren, weil einfach 8 Milliarden gegeneinander mit der Orientierung, wer wächst am schnellsten, im endlichen System ja, aber wer schrumpft dann gegenüber am schnellsten, weil es ein Nullsummenspiel bleibt, ist einfach keine Orientierung. Das noch unter Verbrauch von Ressourcen und Auffüllen von Senken und so weiter. Wir wissen es alles. Also welche Art von neuem Miteinander in den Dienststellen von ist eigentlich notwendig? Und was passiert im Augenblick gerade so als Gegenwehr, einfach als Notwehrlösung, als Notwehrreflex, weil man das Neue, was da kommt, nicht kennt. Und dann tauchen Bilder auf wie die Borg aus Enterprise. Nein, wollen wir auch nicht so ein Kollektiv werden. Muss auch nicht sein, sondern es geht einfach anzuerkennen, dass ein Gegeneinander nicht mehr möglich ist. Ideen wie die Co-Kreation annehmen, in einer gewissen Weise geschmeidig, attraktiv zu machen und dann gemeinsam auf den Weg zu begeben, wo kommen wir dann hin. Und es gibt auch Menschen, die sagen, also entweder schaffen wir es zusammen oder bleiben gegeneinander und beides Mal ist das Ende.
Ja, und das ist natürlich auch, also global gesehen, genau. Also wie schaffen wir es als Lebensgemeinschaft, auf diesem einen Planeten zusammenzuleben? Und aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Schulen anschaue, so dieses Gegeneinander, wer kriegt mehr Schüler, wer performt besser und zieht die Schülerzahlen an, macht natürlich in so einem evolutionären Sinn, ist es eigentlich... In so einem evolutionären, für so einen evolutionären Zweck macht es ja gar keinen Sinn, sondern es geht ja eher darum, unsere Zukunft, die Kinder, wie können wir die gemeinsam so gut begleiten und wirklich schauen, ja, wir sind als Schulen unterschiedlich und wir bieten eine Vielfalt an, aber nicht, weil wir besonders viele Schüler anziehen wollen, sondern weil wir versuchen, jedem die bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten.
Ja. Und dann bietet sich die, zusammen. Dann ist es von selber ein Attraktor. Und ich mache manchmal so die Idee einfach, dass die Schule einfach klar, für was stehen wir? Dass Schule einfach klar macht, für was stehen wir? Und da wir reden, also ich mache immer das große Bandbreite, stehen wir dafür, für die Leistung und der Leistungswillen Gesellschaft, die Kinder zu erziehen, dass am Abgrund der Menschheit im Flug, dem Nebenflieger noch eine Scheinerstasche ziehen können? Oder stehen wir für Menschen, die in der Verantwortung auch mal sagen, halt Leute, hier ist der Abgrund? Für was stehen wir? Und in vielen Schulen findet diese Diskussion gar nicht statt, weil es gibt einen Lehrplan, den müssen wir erfüllen, damit die Prüfungen, die wir irgendwann vorgelegt kriegen, von unseren Schülern bestanden werden und wir einen genügend großen Prozentsatz von Abschlüssen produziert haben. So.
Produktions-
Ken Robinson nennt es ja Productive Mentality Line. So,
echt? Das sagt er.
Ja, gibt es so bei diesem einen, von dem RSA gibt es ja diesen einen Vortrag, sagt, ist die Produktionsorientierung, also Produkt. Und das einzig Wichtige ist der Geburtsdatum, der Date of Manufacture. Und dann füttern wir die ab und so weiter und so fort. Und oder sagen wir, oder stehen eben fürs andere, dass wir sagen, wir wollen hier Menschen, die meinetwegen auch mal unbequem sind, aber die zu sich stehen und die im Sinne der Verbundenheit und der Verantwortung für die Schöpfung eintreten. Und darüber zu unterhalten, wie ist es überhaupt? Ne? Und diese oftmals von intern in der Diskussion überhaupt nicht statt. Und Schulbegleiter, die in die Schulen gehen, höre ich auch nicht so viele, dass die Frage stellen.
Das heißt, was brauchen wir denn dann?
Bitte?
Was brauchen wir denn dann?
Wir brauchen die Fähigkeit, auch im auf vielen Medien, in der Schule, ein Kollegium, das in der Lage ist, sich darüber zu unterhalten. Und dann wissen sie, aber weil sie es nicht wissen, brauchen wir erstmal Leute, die da hingehen und denen überhaupt sagen, dass es das gibt. Und dann kann man doch die Leute auch dazu benutzen, dass das Kollegium anfängt, in der Tiefe zu reden und sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Mhm. Ich bin ja auch hier als ADHS.
Da haben wir noch was vor uns.
Oh ja. Aber deswegen ist auch so, wenn ich irgendwie und ich sehe, ich habe kürzlich zum ersten Mal eine Sendung gesehen, was heißt unsere 8 Milliarden Menschen und bis vor einem halben Jahr mal so 7 Milliarden, ich weiß nicht, wer die alle zählt, Aber irgendwie ist es noch mal eins mehr. Und bis es 11 Milliarden sind, bin ich auch noch hier dabei. Wahrscheinlich, wo ich auch denke, was könnte ein Ziel sein? Also jeden Tag passiert was Neues und ändert sich die Zeit. Und so habe ich irgendwie auch, denke ich, ich bin wach und klar mit dem, was ich habe, was ich kann und was ich tue. Und wenn irgendwo ein Ruf kommt und sagt, ach, könntest du mal hier gucken, da, dann gehe ich dahin. Aber ich plane nichts mehr in die Richtung. Und manchmal kriege ich ein halbes Jahr irgendwie, jetzt haben wir ja in Baden-Württemberg, wurde ja die Lehrerfortbildung neu organisiert, weil alles zentral gesteuert jetzt. Und da war immer die Frage, ach Gott, wäre ich noch gebraucht? Und dann haben wir auch zu gucken, was ist denn meine eigene Angst, nicht gebraucht zu werden? Wo ist denn die eigene Bedeutung? Warum brauche ich es? Und konnte alles loslassen und jetzt kriege ich auch fast jede Woche wieder eine Mail, ob ich da noch eine Fortbildung mache und dort eine Fortbildung. Ja, und so daher ist auch zu gucken, wir haben eine Menge vor, Silke, einerseits. Andererseits gibt es auch jede Menge Orte, an denen sich wieder was auftut, dass wir gebraucht werden. Und von daher habe ich irgendwie persönlich nur vor, wach und präsent zu sein, bis sich irgendwas auftut. Und wo ich gebraucht werden könnte. Mhm. Also ich renne nicht mehr rum und sage, wer braucht mich, er braucht meine Ideen sondern so zu gucken, okay, manche Menschen kennen mich. Wenn ich gebraucht bin, bin ich da. Und es ist so toll, noch sind es nicht so viel, dass ich die Welt verändere, aber noch sind es auch nur so wenig, dass ich noch ein Privatleben habe. Das ist auch schön.
Okay, dann brauchst du gar nicht nach deinen nächsten Herausforderungen zu fragen. Dann bleibt mir so als Schlussfrage noch. Haben wir noch irgendwas nicht gestreift oder irgendein Thema nicht berührt? Oder was wäre dir nochmal wichtig, nochmal den Menschen, die jetzt zuhören, zuschauen, nochmal mitzugeben?
Weißt du, vor 3 Wochen ist ein lieber Freund von mir gestorben, im Alter von 47. Oh. Ganz überraschend. Und es ist schlimm, wenn ein Mensch stirbt, der jünger ist als ich. Und ich bin seither wirklich viel mehr mit der Frage unterwegs, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Und es ist was, wo ich quasi im Anbetracht von dem Tod damit so konfrontiert war, ohne Angst, ohne ich verpasse was, sondern einfach eine Fokussierung auf das, wir verbringen unser Leben, verplempern es mit so viel unwichtigen Sachen. Und einfach mal zu überlegen, was ist wirklich wichtig? Und dass man einfach eine Diskussion oder ein Fokus, ein Austausch im Leben genau darauf hindeutet. Auf die Frage. Ich war direkt am Tag danach, ich habe nur vier Lerngruppen in meinem Schulhaus und mit den Großen, so Klasse 8, 9, kann ich auch irgendwie ganz, ganz gut philosophieren. Irgendwie war es noch, ich bin dann zu denen rein eine Stunde, habe ihnen genau erzählt und habe gesagt, das ist wichtig. Und dann saßen diese 8, 9 Schüler, hingen an den Lippen und haben mitgeteilt. Der eine wusste, es war die Katze gestorben, am anderen mal die Oma. Und irgendwie war das so, obwohl keine Kerze brannte in dem Zimmer und es war ein bisschen duster draußen noch, war das eine Stimmung von eine Orientierung, was ist wirklich wichtig. Und wenn man mal die Orientierung macht, dann muss auch vielleicht zunächst einfach mal gar nichts gesagt werden, sondern nur gespürt, da ist noch jemand da. Natürlich müssen wir als Mensch auch planen, wir haben eine kulturelle Verpflichtung und. Aber wie viel von, zum Beispiel war dann die Frage, wie viel Streit ist eigentlich wichtig? Dieses Schülergestreite, der Mutter ist und was weiß ich, was da alles kommt. Ist das wichtig? Und dann zu merken, ich folge eigentlich im ganzen Tag einen Reflex von was auch immer, Erfüllung, Notwehr, ein bisschen dies, ein bisschen hier, aber es ist nicht wichtig. Und dann zu sagen, warum tue ich es dann noch?
Ja. Ja gut, die Frage nehmen wir mal mit. Also was ist wirklich wichtig?
Oder wesentlich, bedeutsam.
Für was willst du dich einsetzen in deinem Leben? Und wie können wir Schüler auch dahin begleiten, dass sie das finden, was für sie wichtig ist?
Ja, jetzt. Gut. Jetzt.
Jetzt,
genau. Was jetzt wichtig ist. Ja. Viele Lehrer argumentieren, ja, ich muss den Schüler jetzt das und das abbiegen, weil das in der Zukunft für ihn wichtig ist. Kein Mensch weiß, was in der Zukunft wichtig ist. Jetzt.
Ja. Ich danke dir, lieber Bernd, für das Interview.
Gern, Silke. Immer wieder. Thank you.